Ja, danke, Vera, für den Eindruck. Danke für den Lobpreis. Und ich freue mich jetzt auf die Predigt. Darfst du vorne kommen, Benjamin? Ich habe vorhin schon ein paar Sachen angedeutet bezüglich Geistesgaben, Gaben, allem Möglichen. Habe das auch so ein bisschen durcheinander gebracht. Und Benjamin darf uns da jetzt Klarheit schenken. Und ich bete noch für dich. Ja, Herr, ich danke dir. Ich danke dir, dass wir jetzt eine Predigt hören dürfen, und ich danke dir, dass du Benjamin in der Vorbereitung ausgerüstet hast mit allem, was er braucht. Und ich bitte dich jetzt um Vollmacht, dass er zu uns spricht, dass er dein Wort, deine Botschaft verkündet und dass wir offene Herzen haben, dass wir willig sind, es zu hören und in unser Leben aufzunehmen, in unser Herz aufzunehmen. Amen.
Naja, ob ich euch Klarheit verschaffen kann, das weiß ich nicht. Aber ob ich versuchen kann, euch heute in einen sehr schönen Text bezüglich den Geistesgaben mitzunehmen, in ein paar wenige Gedanken, die wir aus diesem Text ziehen können, das kann ich versuchen. Und das möchte ich auch gerne versuchen, denn ich selbst war ja sehr beeindruckt von diesem Text, den wir uns heute anschauen. Nachdem wir uns nämlich letzte Woche uns den Text von Petrus über die Bedeutung und den Gebrauch der Charismen, der Gnadengaben also angeschaut haben, blicken wir heute in einen weiteren sehr bedeutsamen Text über des Apostel Paulus. Während Petrus der herausgeforderten Jesusbewegung Mut in schwierigen Zeiten macht und den Schwerpunkt der Gnadengaben im praktischen Handeln verortet, investiert sich Paulus in die Klärung eines verantwortlichen Umgangs mit den Gaben des Heiligen Geistes. Bei Petrus wird deutlich, dass die missionarische Kraft des Heiligen Geistes sich auch durch unser praktisch gelebtes Christsein vollzieht, indem wir unsere Gnadengaben des Handelns, also wie zum Beispiel die Gabe der Diakonie, die Gabe der Fürsorge, die Gabe des Teilens, die Gabe der Barmherzigkeit im Vertrauen auf die Kraft und Treue unseres Herrn Jesus Christus in unser Leben integrieren. Und nun gibt es ja viele Menschen, die gerne teilen, ja, die gerne fürsorglich sind und so weiter. Aber dort, wo der Heilige Geist in dem Menschen wohnt, bekommt diese Gabe eine entscheidende Bedeutung. Und das macht Petrus seinen Lesern deutlich. Paulus schreibt diesen Brief, den Römerbrief, etwas früher als der Apostel Petrus es tat. Beide, Paulus und Petrus, schreiben in einer Zeit, in der Nero Kaiser im Römischen Reich war. Anders als Petrus schreibt Paulus aber in einer Zeit, in der es noch nicht zu einer angeordneten Christenverfolgung durch Nero kam, die Christen aber dennoch als eine neue Bewegung in der Gesellschaft vor unterschiedlichen Herausforderungen und Gefahren standen. Und so entstand aus der Feder des Paulus ein Meisterwerk, indem er die zentralen Themen des christlichen Glaubens behandelt und aufdröselt und entfaltet. Als jemand, der früher selbst versuchte, das Christentum zu beseitigen, versteht ihr? Aus dieser Perspektive schreibt Paulus dieses Grundlagenwerk, um unter der Führung des Heiligen Geistes eine Basis zu schaffen, die den Christen in Rom und somit der gesamten Christenheit die Wurzeln des christlichen Glaubens legen und zur Mission Gottes, also zur Verbreitung des Evangeliums, beitragen sollte. Paulus war sich sicher, es braucht diese Grundlage für diese neue Bewegung. Er kannte es aus der Perspektive eines anderen und war jetzt so motiviert, ein Meisterwerk zu schreiben, beziehungsweise, das war er sich wahrscheinlich gar nicht so bewusst, er war ja ziemlich clever, der Paulus, und das drückt sich auch aus in seinen Briefen. Aber damit diese Jesusbewegung gestärkt ist, ein ordentliches Fundament hat. Und auf diesem Hintergrund sorgt sich Paulus auch um das Miteinander in der Gemeinde. Denn die Liebe, wissen wir ja nach 1. Korinther 13, und das gegenseitige Tragen aus Galater 6 ist auch bei Paulus ebenso wie bei allen anderen Autoren des Neuen Testaments ein Kennzeichen echter Jesus-Nachfolge. Ein Kennzeichen echter Jesus-Nachfolge, das den Menschen einen Hinweis gibt, dass Jesus lebt, dass er von Gott gesandt wurde. Und so lesen wir jetzt miteinander die Stelle aus Römer 12, 3 bis 9. Und wer eine Bibel dabei hat, motiviere ich, diese Bibel auch aufzuschlagen. In der eigenen Bibel vielleicht auch einen Marker dazu nehmen oder einen Bleistift und dann Dinge markieren, die dir selber auffallen. Wenn du jetzt keine Bibel dabei hast, in dem Schrank sind noch welche, kannst du die auch gerne holen. Und ansonsten möchte ich dich bitten, bring deine Bibel mit in den Gottesdienst. Ja? Denn wir leben mit dieser Bibel auch in unserem Alltag. Und so lesen wir jetzt Römer 12 ab Vers 3. Bei der Gnade, die Gott mir geschenkt hat, schreibt Paulus, sage ich jedem Einzelnen von euch, überschätzt euch nicht und traut euch nicht mehr zu, als angemessen ist. Strebt lieber nach nüchterner Selbsteinschätzung, und zwar jeder so, wie Gott es für ihn bestimmt hat und wie es dem Maßstab des Glaubens entspricht. Es ist wie bei unserem Körper. Der eine Leib besteht aus vielen Körperteilen, aber nicht alle Teile haben dieselbe Aufgabe. Und genauso bilden wir Menschen, die zu Christus gehören, miteinander ein Leib, aber einzeln betrachtet sind wir wie unterschiedliche und doch zusammengehörende Körperteile. Vers 6. Wir haben verschiedene Gaben, so wie Gott sie uns in seiner Gnade geschenkt hat. Wenn jemand die Gabe hat, prophetisch zu reden, soll er das in Übereinstimmung mit dem Glauben tun. Wenn jemand die Gabe hat, Aufgaben in der Gemeinde zu übernehmen, soll er ihr diesen Dienst tun. Wenn jemand die Gabe hat, zu lehren, soll er als Lehrer wirken. Wenn jemand die Gabe hat, zu ermutigen, also Seelsorge, soll er Mut machen. Wer etwas gibt, soll das ohne Hintergedanken tun. Wer für die Gemeinde sorgt, soll es mit Hingabe tun. Wer sich um Notleidende kümmert, soll Freude daran haben. Eure Liebe soll aufrichtig sein, verabscheut das Böse und haltet am Guten fest. Man liest diese Verse ja immer einfach so, ja, mit all den Prägungen, mit der Frömmigkeit, die ich so mitbringe. Ja, so hat jeder einzelne von uns seine individuelle Brille auf, durch die ich die Bibel lese. Und ich habe mir am Anfang erstmal gedacht, Mensch, wie wunderbar ist denn dieser Text eigentlich? Wenn ich mich so in die Situation des Paulus hineinversetze, mit welchem Herzensanliegen dieser Paulus hier diese Zeilen schreibt. Das ist ja nicht einfach mal so runtergeschrieben worden, sondern dieser Mann hat sich ja überlegt, was er dieser Gemeinde mitgeben will. Und da kommt das Herz des Paulus zum Ausdruck. Die Verse 3 bis 9 sind also auf der Grundlage von Verse 1 und 2 zu lesen. Das möchte ich noch betonen, in denen Paulus seinen Lesern nämlich den vernünftigen Gottesdienst erklärt und in seinen Wurzeln offenlegt. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, dass auch der René in einer Predigt darüber sprach. Der vernünftige Gottesdienst besteht darin, dass der Jesusgläubige Mensch sein ganzes Leben Christus zur Verfügung stellt und seinen ganzen Alltag als einen immerwährenden Gottesdienst begreift, in dem wir Jesus Christus nachfolgen und dienen. Das hat Paulus also vorher in den Versen 1 und 2 dargelegt. Und nach diesen Versen kommen unsere Verse, die wir heute miteinander gelesen haben. Die Gaben des Heiligen Geistes sind und können auch gar nicht anders. Ja, sie können und sie wollen auch gar nicht anders behandelt werden. Nur in einem solchen ganzheitlichen Gottesdienstverständnis ihre Anwendung finden zu können. Ja, wir können die Gaben des Heiligen Geistes gar nicht anders verstehen, als dass sie nicht nur für den Gottesdienst am Sonntag gedacht sind, sondern für den immerwährenden Gottesdienst, für den Alltag, für dort, wo wir als Christen leben. Auch dort sollen sie Anwendung finden. Auch dort sollen sie gestaltet werden, sollen sie die Welt mitgestalten. Es ist eben nicht nur der öffentliche Gottesdienst, die Versammlung, sondern gerade der Alltag. Versteht ihr? Gerade der Alltag, in dem Gott die Gaben des Heiligen Geistes in unserem Leben zur Entfaltung bringen möchte. Aber bevor Paulus konkret zu den Gaben kommt, klärt er am Anfang noch etwas. Und da werden wir jetzt ein bisschen mehr Zeit investieren. Und das ist der Vers 3. Paulus schreibt, ihr könnt das immer hier auch mitlesen, ansonsten in eurer Bibel. Vers 3. Bei der Gnade, die Gott mir geschenkt hat, sage ich jedem Einzelnen von euch, überschätzt euch nicht und traut euch nicht mehr zu, als angemessen ist. Strebt lieber nach nüchterner Selbsteinschätzung. Und zwar jeder so, wie Gott es für ihn bestimmt hat und wie es dem Maßstab des Glaubens entspricht. Eine andere Übersetzung, nämlich die Lutherbibel, sagt es so. Denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich gebührt, sondern dass er maßvoll von sich halte, wie Gott einem jeden zugeteilt hat, das Maß des Glaubens. Oha! Bei dieser Übersetzung könnte man meinen, dass es hier um eine individuelle Verteilung des Glaubens geht, im Sinne eines Charismas. Aber auf diese bezieht sich Paulus konkret ab Vers 6. Daher habe ich bei dem Vers 3 mal etwas genauer in den griechischen Text geschaut und bin daher der Meinung, dass die Basisbibel, wie ich vorher vorgelesen habe, an dieser Stelle einen guten Weg gefunden hat, den Sinn des Paulus entsprechend wiederzugeben. Nochmal die Basisbibel. Bei der Gnade, die Gott mir geschenkt hat, sage ich jedem Einzelnen von euch, überschätzt euch nicht und traut euch nicht mehr zu, als angemessen ist. Strebt lieber nach nüchterner Selbsteinschätzung. Und jetzt, und zwar jeder so, wie Gott es für ihn bestimmt hat und wie es dem Maßstab des Glaubens entspricht. Paulus geht es darum, dass die Leser verstehen, dass bei Jesus die Individualität ganz groß geschrieben ist. In diesem Sinne untersagt Paulus seinen Lesern ein Urteilen mit Blick auf sich selbst und die eigene Rolle in der Gemeinde, dass das Maß des Nötigen und Möglichen, des Gebotenen und Erlaubten übersteigt. Was meint er damit? Ja, dieser Vers 3, der ist gar nicht so einfach, wenn man den einfach so liest. Aber was meint Paulus damit? Und vielleicht kennt ihr ja solche Sätze selber aus eurem Leben oder aus der Gemeinde, dass man sich vielleicht mal sagt, Mensch, ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug. Ich bin auch gar nicht so wichtig in der Gemeinde. Oder, oh, ich habe einen starken Glauben und ich sollte Verantwortung übernehmen in der Gemeinde. Oder, also da, wo der oder wo die ist in ihrem geistlichen Leben, da komme ich niemals hin. Menschen, die Jesus mit Herzen nachfolgen, haben von Gott denselben Maßstab bekommen, mit dem sie sich selbst und die eigene Funktion in der Gemeinde einschätzen sollen und auch können. Dieser Maßstab ist der von Gott gegebene Glaube an Jesus Christus, der für uns gestorben und auferstanden und unter dem die Jesusbewegung vereint und berufen ist, mit den von Gott gegebenen Gaben zu dienen. Eckhard Schnabel, ein Theologe, schreibt: Glaube, der im Wissen um, er schreibt, es ist der Glaube, der im Wissen um das Angewiesensein auf Gott und das Beschenktsein durch Gott sowohl Hochmut als auch Minderwertigkeitsempfinden ausschließt. Der Maßstab christlichen Handelns in der Gemeinde, genauso wie außerhalb der Gemeinde, ist der Glaube an Jesus Christus. Ich lese es nochmal. Es ist der Glaube, der im Wissen um das Angewiesensein auf Gott. Fühlst du dich angewiesen auf Gott? und das Beschenktsein durch Gott. Fühlst du dich beschenkt in der Liebe Gottes? Sowohl den Hochmut als auch Minderwertigkeitsempfinden ausschließt. Der Maßstab des christlichen Handelns in der Gemeinde genauso wie außerhalb der Gemeinde ist genau dieser Glaube an Jesus Christus, das Evangelium. Paulus betont also nicht das individuelle Maß des Glaubens im Gläubigen, sondern die individuelle Funktion einzelner Christen innerhalb der Gemeinde. Und diese Funktion, diese Rolle soll im Licht des von Gott gegebenen Glaubens besonnen, verstanden und ausgelebt werden. Darum geht's. Er schreibt, überschätzt euch nicht und traut euch nicht mehr zu, als angemessen ist, strebt lieber nach nüchterner Selbsteinschätzung, und zwar jeder so, wie Gott es für ihn bestimmt hat und wie der Maß des Glaubens entspricht. So, ich möchte es auch noch mal ein wenig versuchen, anders zu sagen. Wenn Menschen unter uns sich durch die Art und Weise dessen, wie wir unsere Gaben leben, minderwertig fühlen, dann liegt es weniger an dem Glauben des Betroffenen, sondern eher an einer ungesunden Selbsteinschätzung einer Rolle oder Funktion und dessen nötigen und möglichen, gebotenen oder erlaubten Auslebens der Gabe. Und dabei hat Paulus nicht eine oder zwei Gaben im Visier, sondern bezieht sich auf alle Gaben des Heiligen Geistes. Ob es nun die Gabe der Weissagung ist, die Gabe der Diakonie oder die Gabe der Leitung oder irgendeine andere Gabe. In allem braucht es diese nüchterne Selbsteinschätzung, diese besonnene Selbsteinschätzung auf der Grundlage des Glaubens an Jesus Christus, unserem Vorbild, dessen Grundlage die Liebe, die Agape ist. Deswegen schreibt ja auch Paulus in 1. Korinther 13, aber das Wichtigste ist die Liebe. 2. Heute Morgen die langsamste Veränderung. Denn wir müssen wissen, dass auch das, dieser Umgang mit den Gaben, diese Liebe, die dabei vorherrscht, vorherrschen soll, dass das ein Prozess ist. Ja, das ist kein rationales Denken in richtig und falsch und abhaken und weitermachen, sondern das ist ein Prozess in uns. Und auf diesem Prozess beruhen diese Worte, wie ihn Paulus bereits in Vers 2 nämlich beschreibt, diesen Prozess. Denn durch diese neue Art und Weise, den Verstand zu gebrauchen, wie er in Verse 1 und 2 schreibt, geschieht in uns auch dieser Prozess. Er schreibt ja in Römer 12, Vers 2, und lasst euch verwandeln. Das ist die Metamorphose. Denn dann könnt ihr beurteilen, was gut ist, was Gott gefällt und was vollkommen ist. Merkt ihr? Und danach beginnt Paulus diese Verse über die Gaben des Heiligen Geistes. Metamorpho ist weder schnell noch explosiv. Die Metamorphose ist die langsamste Veränderung des Menschen. Könnt ihr euch das vorstellen? Und weil er, dieser Prozess, so langsam ist, kann man ihn schon mal vergessen, diesen Prozess. Und mit ungesunden Dingen in den Schatten stellen oder überlagern. Du und ich, wir sind in einem Prozess, in dem Gott uns umgestaltet und uns gemeinsam wachsen lässt zu einem Leib, auf den Paulus sich dann in dem Text bezieht, wie in 1. Korinther. Der sich sieht und auferbaut, anstatt einander zu ignorieren oder klein zu machen. Paulus schreibt dann weiter in den Versen 4 und 5, es ist wie bei unserem Körper. Der eine Leib besteht aus vielen Körperteilen, aber nicht alle Teile haben dieselbe Aufgabe. Genauso bilden wir vielen Menschen, die zu Christus gehören, miteinander ein Leib. Aber einzeln betrachtet sind wir wie unterschiedliche und doch zusammenhängende Körperteile. Und manchmal habe ich so den Eindruck, dass wir meinen zu wissen, wie dieser Körper in allem bereits funktioniert. Und wir kategorisieren das ein, machen Kataloge, wir machen Schubladen und so weiter, weil wir meinen, wir haben verstanden, wie das ganze Ding funktioniert. Vielleicht, weil wir selber wissen, wie wir mit unserem Körper funktionieren. Aber wenn wir uns daran erinnern, dass, als wir auf die Welt gekommen sind, das für uns noch gar nicht so klar war. Wir mussten ja erstmal lernen, andere Menschen zu fokussieren, die Hände zu bewegen, was zu greifen, zu laufen. Wir mussten das doch lernen. Und manchmal muss ich das heute auch noch lernen. Manchmal wird man älter und da muss man auch wieder neu lernen, wie man vielleicht unter gewissen Umständen sicher läuft. Wir sind immer im Lernen. Und manchmal verhalten wir uns so, als ob wir schon wüssten, wie alles funktioniert. Und dann entsteht sowas, dass wir eben nicht besonnen, ja, oder nüchtern uns selbst einschätzen und unser Denken auf andere projizieren oder uns zu hoch einschätzen, zu wichtig einschätzen oder zu gering einschätzen. Und dann kommt es nicht zu dieser wunderbaren Schönheit, die Gott durch sein Leib, durch seine Kirche in dieser Welt schaffen möchte. Und es ist Paulus wichtig, dass wir alle Gaben in den Dienst stellen. Das ist der Punkt 3. Alle Gaben in den Dienst des Reiches Gottes stellen. Und damit leitet Paulus den Blick auf die Gaben ein. Er schreibt in Vers 6, wir haben verschiedene Gaben, so wie Gott sie uns in seiner Gnade geschenkt hat. Wenn jemand die Gabe, also das Charisma hat, prophetisch zu reden, dann soll er das in Übereinstimmung mit dem Glauben tun. Und hier sehen wir jetzt die Parallele zu Vers 3. Maßstab ist der Glaube an Jesus Christus, das Evangelium. Also es soll das sein, was dem Evangelium entspricht. Wir sind ja eine evangelische Freikirche. Evangelisch heißt eigentlich nichts anderes, wie das, was dem Evangelium entspricht. Ja? Und das soll uns auch bestimmen, das soll uns leiten. Und daran sollen wir auch das prüfen, was gesagt wird. Und im Vers 7 geht es weiter, wenn jemand die Gabe hat, Aufgaben in der Gemeinde zu übernehmen, soll er ihr diesen Dienst tun, der Gemeinde. Wenn jemand die Gabe hat, zu lehren, soll er als Lehrer wirken. Und das Tolle ist, was ich hier dann gedacht habe, Paulus unterscheidet nicht in ihrer Wichtigkeit der Gaben. Er stellt nicht irgendetwas an den Anfang und irgendetwas ans Ende. Er unterscheidet nicht zwischen den Gaben des Redens und den Gaben des Handelns, sondern er stellt sie absolut gleichwertig gegenüber. Und wisst ihr, wie er das macht? Indem er sie in einem Atemzug nennt. Er schreibt von der prophetischen Rede, er schreibt von praktischen Aufgaben des Dienstes sowie der didaktischen und methodischen Vermittlung biblischer Inhalte. Da kommt nicht erstmal eins, das wichtiger ist und eins, was dann auch noch vielleicht kommt. Sondern er sagt, all diese Gaben in ihrer Vielfalt sind so unglaublich wichtig. Und da können wir unser Denken vielleicht mal überprüfen, ob wir da nüchtern dran gehen und das tatsächlich auch so in unserem Alltag denken und reden. Wie oft rede ich vielleicht von diesen und jenen Gaben und wie oft rede ich eigentlich von den anderen Gaben? Warum existiert dann eben dennoch in unseren Gemeinden oft eine Stimmung, dass die eine oder andere Gabe wichtiger, größer oder bedeutender ist? Ich finde, dass dadurch die Bedeutung von gewissen Gaben eine falsche Rolle zugewiesen wird und andere gar nicht zur Anwendung kommen. Nur weil ich hier vorne versuche, ja, etwas über das zu sagen, was ich selbst beim Bibelstudium erarbeitet und für mich erkannt habe, ja, ist diese Gabe doch nicht mehr wert oder mehr von Bedeutung als andere. Aber ich habe mir dann so gedacht, wir leben halt doch noch in einer Kultur, in der die Bühne eine entsprechende Macht hat. Das ist der Grund, warum ich auch nicht hier vorne auf der Bühne stehen möchte. Ich glaube, dass das falsch ist. Aber wir leben in einer Kultur, in der die Bühne immer noch irgendeine Macht hat. Und dadurch gewichten wir dann auch. Es ist eine Macht, die ihr nicht gebührt. Paulus schreibt weiter in Vers 8, wenn jemand die Gabe hat zu ermutigen, das ist die Seelsorge, dann soll er Mut machen. Und wer etwas gibt, soll das ohne Hintergedanken tun. Und wer für die Gemeinde sorgt, soll es mit Hingabe tun. Und wer sich um die Notleidenden kümmert, der soll Freude daran haben. Und wisst ihr, wann ich keine Hingabe habe, wenn ich keine Freude habe? Wenn ich den Eindruck habe, ich bin minderwertig oder da gibt es jemanden oder welche, ah ja, die haben es schon begriffen oder die sind schon viel weiter wie ich. Und deswegen bezieht sich Paulus in diesem Vers 3 genau darauf und sagt, tut euch mal selber einschätzen. Und der Maßstab ist das Evangelium. Ich finde, das ist ein wirklich sehr schöner Vers der Liebe. Hier wird deutlich, dass egal welche Gabe ausgeübt wird, sie ist für Gottes Reich von enormer Bedeutung. Aber wichtig ist, dass dieses Engagement ohne Hintergedanken getan wird, mit Hingabe und viel Freude,